Daraus steigert sich aus meiner Macht Kraft, Gewalt und Stärke, außer dem von mir bewusst gelenkten Werk, ebenso das geführte Werk. Gleichgültig, ob ein Lebewesen noch im geschöpflichen Sein wurzelt, ob es zum Geist- und Seelenwesen heranzubilden ist oder schon aus der von mir zubereiteten freien Kindschaft sein Dasein besitzt. Was will das besagen? Ist damit die Probe vorgesehen? Meine Ersten, hier könnt ihr den Schlüssel zu euch nehmen, der das noch bestehende Geheimnis öffnet. Denn nur, wenn meine Macht, Kraft, Gewalt und Stärke dem freie Wille Gesetz die ganz gleiche Entfaltungsmöglichkeit durch meine Kinder bieten, wie es die mir vorbehaltenen, gerecht gestellten Bedingungen tun und darüber hinaus die vier Ursubstanzzentren über Bahnen der gelenkten Werke, also über die Bedingungen, den Kindern zur ganz persönlichen Anwendungsmöglichkeit überlassen werden, dann erfüllt sich mein höchst gesetztes Ziel. Das bedeutet, während der Probe überlasse ich im Vorbehalt den Kindern die vier Ursubstanzzentren, auch im Fundamentsbereich der Bedingungen. Sie sind während ihrer Probezeit entsprechend ihrem Alter anteilfähig, die Schöpfermacht soweit gegeben anzuwenden. Kurzum, es steht ihnen frei, an meine Stelle zu treten. O meine Kinder, warum erschrecket ihr? Während aller Tage war es euch bewusst geworden, dass ich uralleinig bin. Das bekundet für mich alles. Leben und Werk, Erschaffung und Erhaltung. Es war immer eure höchste Wonne, mich allein im königlichen Regiment zu wissen. Und nun sollt ihr, von niemand anderem gezeugt und eingeboren als von mir, dem ewig heiligen Ur, dem ewig einzigen und wahrhaftigen, neben mich erhoben werden. Das ist euch ein unlösbares Problem. Und eure Demut kämpft bereits um den Erfolg der Probe. Ihr seid um die Kommenden besorgt, die den Aufbau des Tat-Urjahres im Einzelablauf nicht erlebten und fragt, ob ihnen die gleiche Möglichkeit gegeben wird. Ja, meine Ersten, denn mein Kindwerk umfasst alle Kinder. Zwar braucht jedes nur gemäß seiner geistig-natürlichen Erkenntnis eine Probe abzulegen, doch das eine bleibt sich gleich. Entweder wird die Probe bestanden oder es tritt der Übergriff ein. Von einem zum anderen Urwendepunkt habe ich auf diesen frei entfaltungsfähigen Liebetag mit ganz gleicher Strahlkraft der übrigen Eigenschaften hingewirkt. Darauf stützte ich meine Urmajestät und das Tatjahrende soll die mir eigen gehörende Höchstvollendung den Kindern offenbaren. Ist der Urzyklus mit den 8 Jahren vorbei, so werden in einer Nacht, die euch Ersten auch nie angedeutet werden kann, werkartig neue Form und neue Wesenheit gezeugt. Nun folget mir, denn auch die Weisheit soll das ihre tun. Im Hause Zuriels geschehen auch wieder Amt, Segnung und Frage. Zuriel, Helia halten während der Rede und Gegenrede ihr Hoheitszeichen fest, die silberne Sichel. Zuriel spricht: Allheiliger, der du dein Gottesherz vor uns geöffnet hast, der Weisheitsträger steht vor deines Angesichtes Ewigkeit. Die Liebe deiner Worte nahm ich auf. Es geht um die Geschöpfe, die du in den Kindstand hoch erhoben hast. Die Weisheit muss ihre Leuchtkraft in unendlicher Schaffung spiegeln. Und die Klarheit über das Geheimnis muss jene Stunde bringen, in der die 4 Tages-Grundfragen auf dem Schöpfungsherd für beide Fundamente aufzuopfern sind. Aus der Opferung kann eine Antwort umfassend die Klarheit über die Ursubstanzzentren ergeben, was wir hernach frei bewusst uns dann anzueignen fähig werden. Guter Gott, der du die Fülle gnadenvoller Klarheit aus Geduld und Liebe dargeboten hast, löse uns in Güte das Geheimnis meiner Frage, die also lautet: Was wird damit bezweckt, erst die noch unverständliche Freiheit uns zu überlassen, der zufolge, über die Gewalt hinausgreifend, nach der Macht deines ureigenen Schöpfertums zu langen wäre, was richtig ein Erheben über dich bedeutete, das dann, wenn nötig, ein Schöpfungsopfer folgen muss, durch welches die Verfehlungen der Schöpfungsfreiheit wieder ausgeglichen werden sollen. Du sagtest, dass das Werk als höchst vollendet gilt, wenn jene Probe völlig frei bestanden und durch sie oder durch den Opferweg der einzig heilige Sieg errungen sei. Worin wurzelt er? Mit unerhörter Langmut hast du, Allvater, uns belehrt. Hier aber handelt es sich um den einen Sieg, der die Unendlichkeit erhalten trägt. Was mich, den Weisheitsfürsten, nicht erhält, ist, dass jemand selbst bei höchstem Freiheitsanspruch auch nur gedanklich an deine Stelle treten wollte, geschweige denn im Wort oder gar mit einer Tat. Könnte deine Heiligkeit solch Frevel dulden? Hätte sie nicht zu bedenken, dass ein Schöpfungsopfer Sühne fordern muss, um erst nach der Sühne eine Schuldbefreiung zuzulassen? Ich will die Sichel zum Ernten statt zum Mähen schwingen, alles Brauchbare an den Früchten retten, damit sich jede deiner Scheuern füllt, o Ur. Du hattest mir und dem Träger deines Ernstes aufgetragen, deine Heiligkeit gegenüber ungerechter Inanspruchnahme des zweiten Fundaments zu schützen. Es wäre ja ein schreckliches sühneheischendes Antasten deiner Heiligkeit, wenn ein Kind nach deinem hocherhabenen Stuhl verlangte. Künde es uns an, heilig guter Herr und Gott, dass wir um deiner Werke willen ganz gewappnet sind. Schwere Stille lastet auf den Kindern. Warum erst die eher zu Vernichtung führende allzu große Freiheit und dann, zwar erlösend, ein ach wie bitteres Schöpfungsopfer? Und dass Ur seinen Schöpferanteil daran trägt, sehen seine Ersten fraglos ein. Er hebt leicht die Rechte, so, als lege er sie lösend auf ein Unsichtbares. Zugleich mit dieser Löse ohne Zwang, ewig bindend. Er spricht. Fürst meiner Weisheit, mein priesterliches Licht bestrahlt das Tagewerk hell und klar, so daß keine Schatten aus der Freiheitstiefe dämmern, sondern mit dem ersten Einsatz ihre werdende Vollendung zum Ruhme dessen kommt, der euch Worte heiligenden Lebens als ständig steigernde Kräfte spendet. Würde aber dieses Licht in seiner Vollkraft leuchten, dann wäre eure Freiheit ebenso bedingt wie alles andere unter meiner bewusst gewollten Willensführung stehende. Denn Licht sende ich fortgesetzt aus der Urewigkeit in Raum und Zeit, und frei bewusstes Leben bringt es in die Urewigkeit zurück. Will ich der Alleinbestimmende sein, so sei dem Licht kein Zügel angelegt. Es flute aus dem Quell der Mitternacht über alles Schaffen hin. Freilich würde so das Freigeborene als Lichtsubstanz sein Ende finden. Das Licht hat meine volle Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Unbegrenzt füllt es mein Ursein aus. Es wäre zu erwägen, ob ich's urmäßig strahlen lasse zum Zweck, den verborgenen Sinn des Gegenübers von Freiheit und Opfer im Voraus zu enthüllen, der am Beginn des Geschehens dessen Ende schon auflösend offenbarte. Ob damit mir, euch Kindern und dem Werk gedient sein wird, hast du, mein Fürst, jetzt zu entscheiden, bevor ich eine Antwort gebe. Ich bereite nun den Weg zur Ernstsonne vor. Denn in meines Gottherzteiles Tiefe, Höhe, Weite und Nähe soll alles seine ruhevolle Heimstatt haben. Ein geeinter Kämpfer bleibt zurück. Zuriel, Helia halten die kostbare Sichel noch immer fest. Sie prüfen. Und als sie im Herzen die reiche Ernte Urs erblicken, da öffnet sich die Pforte und er tritt mit den anderen ein. Zuriel verneigt sich tief und sagt: Wohlgeprüft haben wir des Lichtes schwere Frage, geprüft im Zeichen unserer Sichel, die einst das Tagewerk ernten soll, ist auch, ob und inwieweit der Gottheit ihren Kindern und dem Werk es dienlich sei, das Licht bis zur letztmöglichen Offenbarung einzusetzen, um Beginn und Ende, Freiheit oder Opfer auszuwiegen. Die Aus- und Angleichungen müssen wir zuerst erkennen. Es wird sonst nicht möglich sein, die fast unbegrenzte Freiheit während einer Schöpfungsprobe unter den freien Gehorsam zu zwingen, wenn nicht auch der Blick über das aus dem Freiheitsanfang aufsteigende Schuldende geöffnet ist. Den einzigen Entscheidetag jedoch des Lichtes ursächlicher Essenz ungedeckt auszusetzen, um das besagte Ende zu erkennen, billige ich nicht, wie wenig die Heiligkeit des Allerhabenen in vollster Souveränität offenbart werden kann. Das wäre weder Dienst noch Gegendienst, den Ur leistete und forderte. Doch wie viel vom Lichte vorzuschauen ist, so viel muss konzentrisch auf Raum und Zeit vereinigt sein, wo und wann die Probe der entscheidenden Schöpfungsfreiheit der Kinder beginnt. Also nicht die unschaubare Urflut, sondern jener vom unerkannten Lichtmeer ausersehene Strahl, der der Liebe dienen sollte, ehe denn die Hand des Schöpfers das Taturjahr aus seinem Ursein hob, soll die Klarheit allen Kindern bringen. Im Lichtmeer bleibe du, o Ur, du ewig Heiliger und Wahrhaftiger. Niemand außer dir und keine andere Kraft als die deinige kann die Urflut schauen oder sich hineinbegeben mit dem Gedanken, das zu bleiben, was er sei. Allein im Lichtstrahl der schöpfungsweiten Grenze lasse heilig erbarmender Gott uns und alle Kinder unter deiner Führung mitbestimmend, mitführend, mittragend und mitopfernd sein. Damit wäre uns gegeben, vorbereitet in die Freiheitsprobe einzutreten und das dem Werk gesetzte Hochziel nach der Ordnung deiner Allmächtigkeit und Schöpferherrlichkeit mit beizubringen. So kann auf dem Weisheitsboden die Erkenntnis blühen, und ihr Träger vermochte diese Türe aufzustoßen. In Ur treibt der Lichtstrahl zur Tagesoberfläche hoch, um zu tun, was der Fürst und Hüter des dritten Schöpfungstages für den sechsten Tag der Liebe angefordert hat. Die ersten stehen schon inmitten der heiligen Flut, vom Lichtmeer ewiger Güte und Gnade eingehüllt. Ur antwortet: Hüter meiner Heiligkeit, gerecht hast du gefordert, gerecht gebe ich. Also steht mein Strahl bereit, jedem Kind zu helfen. Zuriel, Helia, ihr habt als Eigenschaftsträger meinem Werke das gebracht, was ihr im Wort der Zukunft anheimstelltet. Ihr könnt nicht ahnen, wie und auf welche Weise sich mein Werk in eurer Klarheit spiegelt. Ich allein sehe das dadurch offenbarte Ende. Beantworte ich mit deiner Klarheit deine Frage, so wird es euch leicht möglich sein, das Werksoll aufzunehmen und zu vollenden. Schon die Art zu fragen war ein gutes Licht. Du fragtest nicht nach dem Zweck der Freiheit und des Opfers, sondern richtig nach dem Zweck des Unterschieds zwischen beiden. So ist dir keines von beiden eigentlich verborgen, sondern ihr ausgleichender Übergang. Und über das will ich sprechen. Damit wird auch noch das wenige Verhüllte aus dem Zweck der Freiheit und des Opfers kundgetan. Seht, würdet ihr mich in meiner dem Werke angepassten Form nicht schauen, stünde ich nicht inmitten des Unsichtbaren wie auch des sichtbaren Werdens? Wahrlich, unmöglich wäre euch, die vier Zentren in euch zu vereinigen. Der Übergang und der Ausgleich in geistig essentieller Art kann nur dadurch, auch in mir, so erfolgen, indem alles Werk Kraft meiner Macht mir untergeordnet ist. Ich aber in meiner Urfreiheit mich diesem Werke unterstelle. Meine liebliche Sadhana und liebe Engel, dies zu begreifen ist nicht allzu schwer. Wenn ihr mir und meinem Werke unter Nutzanwendung der Bedingungen gehorsam seid, so besitzt ihr vollen freien Willen und macht mich eurer Liebe zu mir untertan. Bringt ihr das in puncto Freiheitsprobe fertig, da vereinigt ihr in euch auf der Basis Schöpfer und Geschöpf die vier Ursubstanzzentren in ausgeglichener Harmonie. Damit stünde jedes Kind in meiner hohen Harmonie. Nun der Unterschied. Nur Freiheit würde meine Macht zum Untertan haben wollen, während der Gehorsam mich eurer Liebe dienstbar macht. Den Machtversuch anzustellen bringt einen Tod, der erst in letzter Freiheitsphase wieder aufzuheben wäre. Ja, eine Mitregentschaft gehorsamst fähiger Kinder, seht, nichts leichter als solches kann geschehen. Der Zweck des Unterschiedes zwischen Freiheit und Opfer besteht also darin, gerade aus seiner schieren Unüberbrückbarkeit die Macht meiner Persönlichkeit anzuerkennen. Zwingt mich die Kindliebe zu freiem Dienen oder Helfen, so stelle ich meine Urpersönlichkeit in einer Weise dar, die jetzt noch nicht zu erfassen wäre. Durch freien Gehorsam steigt ein Kind zur wirklich angepassten Machtvollendung auf. Unter ungerechter Beanspruchung der Freiheit zerbrechen Tiefe und Höhe des Geschöpfes. Das enthält den Sieg für die Probe und das Opfer. Denn die Probe setze ich, das Opfer bringe ich. Die Probe gibt mir den Sieg. Mein Opfer aber, vernehmt es wohl, sichert meinen Kindern ihren Sieg. Der freie Gehorsam ist zugleich die kindlich höchste Opfergabe. Nicht ganz leuchtet euch das ein. Ihr wähnt, es wäre umgekehrt. Ja, wenn ihr aus eurer Tiefe zu meiner Höhe blickt, kann aus eurem Körnlein Wahrheit eine schöne Sonne herzustellen sein. Doch seht ihr es von meinem Worte aus, werdet ihr die Klarheit des Gesagten haben und mit ihr euer Wahrheitskörnlein eng verbinden können. Seid ihr mir frei untertänig, so muss folgerichtig dann der Probesieg des Werkes in meine Hände fallen. Hat eure Liebe daraus und noch auf einem andern Weg meine Liebe sich opfernd dienstbar gemacht, dann wird der Opfersieg als Gegenleistung meinem Kindwerk anvertraut. Die Möglichkeit, es könne jemand wirklich nach meinem Machtstuhl streben wollen, lässt euch erzittern. Im Reichtum meiner Liebe, die aus meinem Antlitz euch entgegenstrahlt, seid ihr kaum fähig, den Gedanken aufzunehmen. Trotzdem zeigt sich daraus auch der große Spannungsbogen, der zumal auf dieser Bahn seine höchste Tragfähigkeit durch meine hehre Liebe Macht beweist. Kommt es zum Äußersten, so steht einst Gewalt wieder Gewalt. Dann gibt es nicht allein aus der Freiheit einen Schöpfungskampf, sondern gleichzeitig eine Schöpfungshärte, deren Subversionskraft, in Klammer Umsturzkraft, kein Kind widersteht. Aber diese Härte ist der Bürge für meinen Schöpfer Sieg. Ein solches nach dem Machtstuhl greifen kann gemäß der Art des Taturjahres auch tatsächlich und nicht nur verborgen wünschend vor sich gehen. Alle Entscheidungen aus Bedingungs- und Freiheitsgesetz erfolgen in der Tat, wenn sie freilich auch Gedanke und Wort zur Wurzel haben müssen. Diese, wie die Urjahrfolge zeigen wird, gab ich als guten Nährboden für gerechte Taten im Voraus, notfalls im Prinzip der Freiheit als Barriere. Damit keine unüberlegte Tat allzu leicht geschieht. Gedanke und Wort sollen eines Kindes Zügel sein. Doch seht, könnt ihr bange sein, wenn ich für euch meinen Opfersieg, euren schönen Gehorsamsieg, mir aber selbst verwahre? O, ihr denkt bangend an das Schöpfungsleid. Das kann freilich bitter werden. Fast auf den ganzen Liebetag können schwere Schatten fallen. Ich jedoch. Und Ur richtet sich in seiner Majestät plötzlich auf. Das erstmals Satana und die Fürsten unter der Königsgewalt ihr Angesicht verhüllen. Sie können es nicht frei ertragen. Ich halte meine Arbeit in den Händen, die von Urewigkeit her gewohnt sind auszuführen, was sie begonnen haben. Eine Weile lässt er seine Macht ruhig wirken. Es muss sein. Bald aber spricht er wieder gut und tröstend, ja, so liebevoll, wie es die ersten bisher auch noch niemals hörten. Meine Kinder, habt keine Angst vor meiner Macht und Herrlichkeit. Achtet sie und betet an. wenn ich zu höchstem Zweck mich also zeige. Das geschieht, wenn es unbedingt sein muss. Lasst mich eure freundlichen Gesichter sehen, in denen eine mir sehr wohlgefällige Liebe wohnt. Vom Liebeklang bezwungen schauen die Kinder auf, und sie, der gute Gott und Vater, steht mitten unter ihnen mit weit ausgebreiteten Armen. Da fliegen sie ihm zu, da ruhen sie an seiner Brust, zitternd vor Freude und Seligkeit. Nach dem Hochamt wird der Weg zur Ernstsonne angetreten. In seinem Haus spricht Muriel mit Pargoa Hand in Hand am Altarherd, dessen Feuerschein die silberne Kelter sonderbar beleuchtet. Erhabener Herr, der Ernst steht vor deinem Angesicht, um deine Heiligkeit zu schützen, dem Werke zu erhalten, weil es ohne deren Anteil nicht bestehen kann. Solange ich schon lebe, steht deine Heiligkeit vor meiner Seele, die sich ständig fragt, wie sie ein Bewahrer wäre. Aber erst des Tages Kostbarkeit gab mir ein Bild. Noch ist's die letzte Klarheit nicht, doch sie kommt, wenn Werk und Aufgabe gleichmäßig reifen. Darum bitte ich, allgeliebte Uhr, lass mich meine Frage stellen und gib Antwort als weiteren Baustein für unsere Standhaftigkeit. Denn wir wollen jene Richtung und den Lauf behalten, die auch vom Kindwerk aus deinen Aufbau und das vorgesehene Hochziel rechtfertigen. Ein hehrer Ernst geht zwischen Ur und dem Engel hin und her, doch er belastet nicht. Er erzeugt ein herrliches Gefühl. Selig preisen alle ihren Ur, der ihr Gott geworden ist, und selig preisen sie sich selbst. Das Schöpfungsschicksal droht, aber es verdunkelt nicht ihre große Freude, die sie nun im Liebelicht erleben. Und Ur spricht. Mein Engelsfürst, gewaltiger Cherub, sanfter Seraph, in Gerechtigkeit kann die Schöpfung dein Begehren tragen. Darum lass den Tag die Frage deines Herzens hören. Auf diese Aufforderung hin nehmen Muriel Pargoa die Kelter zur Hand und Muriel erwidert. Heiliger Schöpfer, Priester, Gott und Vater, du hast an deiner Offenbarung nicht gespart, um uns einen Teil von deines Reichtums Herrlichkeit zu geben. Ich wiederhole, die Ordnung drang in das Warum der großen Freiheitsprobe ein, der Wille in die Last, die Weisheit in den Zweck. Und so wissen wir an sich den Zusammenhang zwischen deinem Schöpfungsziel und dem über die Probe hinführenden Weg. Du hast uns wahrlich in der Blüte deines hohen Liebetages schon die reiche Frucht gezeigt. Aber es kann keiner von uns sagen, nicht auch den schweren Schatten miterkannt zu haben. Zwar ist's noch nicht im hellsten Licht zu sehen, weil du nicht nur deinem Kindwerk, sondern auch dir selbst Aufbau, Richtung, Lauf und Ziel vorgezeichnet hast. Und du zuerst bist in allen Dingen höchst mächtiger Erfüller. Sollen aber deine Ersten das Tatjahrziel erreichen, so fehlt uns eines noch zu wissen. Die Freiheit scheint mir vorerst kein Freund zu sein. Sie kann uns von dir scheiden. Was trüge uns solch Leben ein? O mein Ur, sogar deine Güte könnten wir verlieren. Darum werde ich der Freiheit notfalls als ein sein gut verteidigender Feind begegnen, eher noch auf sie verzichten, als dich durch schmählichen Tausch verlieren. Meine Frage ist an dich und das Werk gerichtet. Wird die Macht der Freiheit nur aus ihr selber herzuleiten sein oder auch mit aus der Probe? Ist die schöpferbefähigte Macht allein aus der Freiheit zu entnehmen, so müssen wir uns vor ihr allen Ernstes hüten, weil wir den zweiten Fundamentsträger anerkannt und in den gleichen Rang erhoben haben, wie die dir vorbehaltenen, gerechtgestellten Bedingungen. Aber kommt die Freiheitsmacht auch aus der Probe, so sind wir sicher, dass du uns behütest und erhältst. Denn du prüfst uns in der Freiheit des Gesetzes, das im Sinne einer Probe mehr als Fundament des Werkes gilt, damit dein vorbedachtes Ziel im Glanze deiner Herrlichkeit sich offenbart. Keine Willkür, auch göttlicher Natur, darf die Probe leiten. O, plötzlich, ewig heilige Uhr, sehe ich, dir fällt's nicht leichter als uns, deine Probe zu bestehen. Noch kenne ich sie nicht, aber dass du sie dir stellst, wenn wir in unsere einzugehen haben, ist mir nun bewusst geworden. Darum gib uns deines Lichtes Strahl, und wir preisen dich dafür in Ewigkeit als unsern hochgelobten Ur. Warum kann der Ernst, die Tiefe schauen, dass sich die Gottheit einer Probe unterzieht, die den hohen Geistern unfassbar erscheint? Oder ist ihm das erkenntlich, weil er bestimmenden und tragenden Charakters ist? Wohl hat jede Eigenschaft einen eigenen und gemeinschaftlichen Dienst in ihren Tagen, die auf sie gegründet sind. Trotzdem bleibt die erhabene Einheit unter ihnen herrschend. Nun regiert die Liebe und urentgegnet in seiner Liebe also. Fürst des Ernstes, du hast die bisherigen Erkenntnisse an jenes Künftige geknüpft, das sein Licht und seinen Schatten auf die Wege wirft. Diese beiden sind der Auftakt zur großen Freiheitssinfonie. Es wird sich zeigen, was mächtiger ist, das Licht oder eine vom Schatten sich formende Finsternis. Der gute Anfang ist die selbst errungene Erkenntnis, und dir, Fackel meines Ernstes, gilt also auch zuerst die Frage, ehe meine Antwort folgt. Was dünkt dich das Gewaltigere zu sein, der Licht- oder gar der Schattenteil? Welche Probe wäre schwerer, meine oder eure? Prüfe gut. Indessen bereite ich den Weg zum Geduldshaus vor. Nachdem Ur mit den anderen den Raum verlassen hat, legen Muriel Pargoa die heilige Frage in die Kelter. Sie legen ihre Frage auch dazu. Den Wein, den sie daraus keltern, kann die Schöpfung trinken. Alsbald tritt Ur wieder ein und setzt sich auf den Thron. Noch die Kelter haltend, gibt Muriel folgendes Ergebnis kund. Was unter einem Lichtstrahl zu verstehen ist, konnten wir, dank Gottes Güte, längst erkennen. Doch das wahre Wesen eines Schattenstrahles zu begreifen, dazu gehören vollste Hingabe an Ur und Gnade. Du Allheiliger, partest am Anfang deines Tatzyklus Tag und Nacht zur höchsten Segnung. Das war des Lichtes und des Schattens Wurzel. Allmächtiger, du entnimmst alles Werden, den auch uns ersten unbekannten Nächten, weil nur in ihnen jedes Werk geboren werden kann. Vieles deiner Allmächtigkeit wird ewig unter dem Güteschatten, in Klammer Psalm 91,1, Jesaja 49,2, einer Schöpfungsnacht verborgen bleiben und gerade dadurch deinen Kindern höchsten Segen bringen. Licht und Schattenstrahl, Tag und Nacht, als Offenbartes und Verborgenes, gleich hoch, hehr und heilig, haben gleich starke Dienstbarkeit, den Werken zu erweisen. Eine Versagefinsternis geht nie aus einem Schattenstrahl hervor. Sie entspringt dem falschen freien Willen eines Kindes, das nicht der hocherhabenen Urnächte gedenkt, in denen du das Verborgene zum Besten aller Kinder trägst. Das ist dein reiches Vorbehaltegut. Und eine Finsternis darf nie mit einer Schöpfungsnacht verwechselt werden, denn deine Nächte, in Klammer Psalm 19,3, 92,3, 134,1, 139,11, sind dein unvorstellbares Hellwerk, aus dem für alle Kinder das Heilswerk ersprießt. In der letzten Nacht schöpftest du als Gott aus deiner Quelle für die Kinder diesen Tag. Du ließest das Geschöpfte dann vom Lichtstrahl deiner Offenbarung, also deinem Tag, bescheinen. Sollte daher nicht das Schönste und Vollendeste auch für uns aus deinen Nächten sich entwickeln? Ja, wir stehen unter der Freiherrlichkeit deiner Führung, der wir uns bedingungslos anheimgeben. Wir erhalten dadurch das Gerechtsame deines Liebetages. Nun das Zweite. Ob deine Probe härter sei als unsere. Hier noch mehr herrscht die unbekannte Nacht. Wie könnte ich dein Geschöpf sagen, deine Probe ist die schwerere? Du bist Ur, der ewig Heilige, ewig Einzige und Wahrhaftige, der eigene Träger aller Macht, Kraft, Gewalt und Stärke. Der Gedanke wäre schon vermessen. Doch läge nicht die gleiche Entheiligung im Spruch: Du hast alles unter dir. Nichts ist dir schwer, am wenigsten ein dir selbst gestelltes Opfer. Würdest du, Kraft deiner Wesenheit, die Opfertat vollbringen, was hättest du den Geschaffenen voraus, die, auf sich angewiesen, der Wucht der Freiheitsprobe auszusetzen wären? Könnte nun ein Kind imstande sein, zufolge deines Wortes solche Probe zu bestehen? Wäre es nicht dadurch über dir erhoben? Es hätte sich mit einer nur geschöpflichen Fähigkeit bewährt, du aber aus der Urmacht deines Wesens. Die Bedingungen zur Probe hast du gleich gemacht und begibst dich selber so weit deiner Urmajestät, um auf deinem Probeweg das gute Gleichgewicht zwischen Schöpfung Schöpfer und Geschöpf zu festigen. Auf dieser Basis ist deine Probe völlig souverän, denn deine Majestät, wenn zwar für kurze Zeit, wegen eines Fallwerkes zuzudecken, ist ein Opfer, dessen Tragweite ewig unbekannt sein wird. So aber schließt du alle Probelasten deiner Kinder ein und bezeigst auf diesem Weg das Hochlicht deiner Liebe. Darum jubeln wir trotz dieser Schwere innerlich dir zu, unserem Gott und Vater Ur. Dich beten wir in Demut an. Weihevolle Stille ist die große Preisanbetung. Danach sagt Ur. Ich muss dich, Muriel Pargua, den Fürst meiner Wahrheit heißen. Bedenkenlos kann mein Heiligtum deine Antwort tragen. Dafür sollt ihr einen Herzensschatz erhalten. So höret. Ich bin ursächlich der Träger jeder Last. Ich bezahle ja das große Soll des Taturjahres, indem ich seines Habens Hüter bin. Denn seht, die Macht zu besitzen, etwa einem Werk in seinen Ablauf fallen zu können und es nicht zu tun, erfordert eine Überwindung meines eigenen Ichs. Sollte ich denn nicht versuchen, die Macht anzuwenden, wenn jemand meine Heiligkeit verletzen will? Wären dadurch nicht die Probe und ein Opfer zu verringern, dass ich nicht zweimal meine Urmajestät zur Seite rücken müsste? Täte ich das aber, so müsste ich zweimal einen bitteren Werkkelch trinken, den der Probe und den des Opfers. Meine Probe wäre das Gefäß der Opferung, eine dann noch obendrein notwendig werdende äußere Gestaltung, in Klammer Golgatha. Hätte die gleiche Last, aber auch den gleichen Sieg. Denn hier enträtselten sich ebenfalls das innere und das äußere Kraftbewusstsein, die zwei Schöpfungsfundamente als meine stehende und meine waltende Machtpolarität. Im stehenden Prinzip bedeutete es die Probe, die durch das Opfer den Sieg erlangte. Im waltenden Prinzip wäre es das erfüllte Opfer, das der Probe meine Herrlichkeit verleiht. Und das geschehe als Hauptsymbol im Taturjahr für euch, für alle Kinder. Nun soll deine Frage die Beantwortung erhalten, mein Engelsfürst. Dadurch wird auch das Vorhergesagte noch weiterhin belichtet. Du fragtest, ob die Macht der Freiheit aus dieser selbst oder aus der Probe käme. Träfe das Letztere zu, so hätte ich meine Kinder einem Unerfüllbaren ausgesetzt. Auf diesem Wege könnte der euch überlassene Machtanteil meiner Macht nicht angeglichen werden, es sei denn, ich müsste vorher meine Macht allen Kindern übergeben, was zur Folge hätte, mein Ursein restlos in dem Kindwerk aufgeteilt zu sehen. Das ist aber eine pure Unmöglichkeit.